ARD Sounds.
Anschlagsversuch am Flughafen Leipzig-Halle. Die Bundesregierung macht Russland verantwortlich.
Sabotage an einem Umspannwerk in Brandenburg, was bisher bekannt ist.
Und Mountainbike-Fahren im Wald, wieso es dabei öfter mal Ärger gibt.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Guten Morgen am 2. September. Annika Witzel und Moritz Zacho schauen mit euch auf den Tag.
Schönen guten Morgen, willkommen an diesem Mittwoch.
Ja, und heute wird in Deutschland vermutlich viel darüber gesprochen, dass Russland hinter dem versuchten Anschlag mit einer Sprengstoffdrohne Anfang August am Flughafen Leipzig-Halle steckt. Diese klaren Worte haben Außenminister Johann Wadephul und Innenminister Alexander Dobrindt gestern gefunden. Das, was die Sicherheitsbehörden in Deutschland und anderen europäischen Staaten da ermittelt haben, das deutet, Zitat, klar auf russische Involvierung hin.
Das kommt jetzt nicht wahnsinnig überraschend, sondern hat sich in den vergangenen Tagen schon angedeutet. Und der Verdacht stand ja sogar recht schnell nach dem Anschlag schon im Raum. Aber es hat auf jeden Fall halt nochmal eine andere Tragweite, wenn ein Staat dann wirklich einen anderen konkret beschuldigt. Die Bundesregierung muss sich da also wirklich sehr sicher sein. Die Ermittlungen von Polizei und Geheimdiensten haben gezeigt, dass hinter der Drohne kein Laie gesteckt habe, sondern, so vermutet man, sogenannte Wegwerfagenten aus Russland. Die haben direkte Verbindungen zum russischen Staat und führen eben zum Beispiel solche Operationen wie am Flughafen Leipzig-Halle aus.
Und vielleicht nochmal kurz zur Erinnerung, am 4. August ist am Flughafen Leipzig-Halle eine mit Sprengstoff präparierte Drohne gefunden worden, und zwar zwischen ukrainischen Frachtflugzeugen. Der Flughafen ist ein wichtiges Drehkreuz für Waffenlieferungen an die Ukraine.
Glücklicherweise ist bei dem Vorfall niemand verletzt worden und auch sonst ist nichts weiter Schlimmes passiert, weil dieser Sprengstoff eben nicht explodiert ist, aber das hätte auch wirklich ganz, ganz anders laufen können.
Definitiv, ja. Und die Art, wie die Drohne konfiguriert war, welcher Sprengstoff verwendet wurde und auch welche Zündtechnik, das deutet eben alles auf Russland hin und die Bundesregierung nimmt das alles als Beweise. Kritikern aus AfD und Linke reicht das nicht als Begründung, sie hätten von der Bundesregierung gerne mehr Beweise.
So, einmal kurz Luft holen. Sprengstoffdrohne am Flughafen und Deutschland beschuldigt Russland jetzt konkret. Was heißt das?
Deutschland reagiert, und zwar angemessen, wie Außenminister Wadephul gestern gesagt hat, und wir gehen nicht zu weit, hat er gesagt. Das heißt, es gibt zum Beispiel diplomatische Reaktionen. Das russische Haus in Berlin soll bald geschlossen werden. Das ist eine Kultureinrichtung, die schon seit einiger Zeit in Verdacht steht, von Russland zur Spionage in Deutschland genutzt zu werden.
Und Russlands Generalkonsulat in Bonn wird geschlossen. Da meint Außenminister Wadephul, dass Russland das Generalkonsulat für staatliches Handeln in Deutschland nutzt und dass das möglicherweise auch unserer Sicherheit schaden könnte. Außerdem sollen russische Staatsangehörige bei ihrer Einreise nach Deutschland jetzt strenger kontrolliert werden.
Und dann gibt's ja noch die Schiffe der russischen Schattenflotte, die Öl über die Weltmeere transportieren, um Sanktionen zu umgehen. Und da will Deutschland mehr Druck auf Staaten ausüben, die diesen Tankern erlauben, an ihren Häfen anzulegen. Also ihr merkt, Deutschland reagiert, aber eher diplomatisch und wirtschaftlich. Wir werden ruhig bleiben und gelassen, hat der deutsche Außenminister gesagt, aber wir sind auch jederzeit bereit, die Sicherheit Deutschlands zu verteidigen.
Und dass sich übrigens nur in Anführungsstrichen die Minister Wadephul und Dobrindt geäußert haben und nicht der Bundeskanzler selber, das zeigt auch, dass Deutschland die Situation jetzt nicht hoch eskalieren möchte. Auf russischer Seite hat sich dagegen Präsident Wladimir Putin vor die Kameras gestellt. Er hat die deutschen Anschuldigungen als groben, schweren Fehler bezeichnet. Es gebe keinerlei Beweise. Und dass die Bundesregierung Russland die Schuld gibt, das deute auf innenpolitische Probleme kurz vor den anstehenden Wahlen hin, meint Putin.
Ja, Putin hat auch einen Kreml-Sprecher, der heißt Dmitri Pieskow, und der hat gesagt, Deutschland wähle den Weg zur Eskalation. Also Russland weist wirklich alle Vorwürfe zurück.
So, jetzt noch die Frage, wie Russland auf der anderen Seite wieder reagieren könnte. Und da vermuten Experten, dass zum Beispiel das Deutsche Goethe-Institut in Russland geschlossen werden könnte. Also auch eine Kultureinrichtung.
Und ein Generalkonsulat hat Deutschland in Russland auch, nämlich in St. Petersburg. Und auch das könnte geschlossen werden. So wirklich beruhigend ist diese ganze Entwicklung ja nicht, aber zumindest hat Deutschland Rückendeckung von der EU und auch von der NATO bekommen.
Unsere Kurznachrichten.
Einen Monat war Pause, jetzt ist der Konflikt zwischen den USA und dem Iran wieder eskaliert. Beide Länder melden gegenseitige Angriffe und Berichten zufolge soll es auch Attacken auf US-Stützpunkte in Jordanien gegeben haben. Zuvor hatten die USA nach eigenen Angaben iranische Ziele nahe der Straße von Hormuz ins Visier genommen. Der Iran erklärte, dadurch werde die Blockade der wichtigen Seepassage weiter verschärft.
Künftig soll in Kitas nachgeprüft werden, welchen Sprach- und Entwicklungsstand alle Vierjährigen haben. Wenn dann festgestellt wird, das könnte besser sein, dann soll das gezielt gefördert werden. Das sieht ein Gesetzentwurf von Bundesfamilienministerin Karin Prien vor. Der wird heute im Kabinett diskutiert. Ziel ist es, die Qualität der frühkindlichen Bildung zu verbessern, weil die Startchancen von Kindern in Deutschland sehr vom sozialen Hintergrund abhängen.
Im Berliner Tiergarten wurde eine Bank in Regenbogenfarben zerstört. Nach dem Anschlag auf den CSD am 25. Juli war sie zusammen mit einem Ahornbaum als Zeichen des Gedenkens und der Solidarität mit der queeren Community errichtet worden. Die Bank soll zum Innehalten einladen und ein sichtbares Zeichen setzen. Bei dem Anschlag wurde eine Frau getötet und 31 Menschen zum Teil schwer verletzt. Die Regenbogenbank soll jetzt wieder aufgebaut werden.
Und die spanische Polizei hat einen mutmaßlichen Drogenboss festgenommen, der auch von deutschen Ermittlern gesucht wurde. Laut Polizei ist der Mann Kopf einer Bande, die große Mengen Drogen nach Deutschland geschmuggelt haben soll. Er sei mit Hilfe des Bundeskriminalamts im südspanischen Malaga aufgespürt worden. Um den Behörden zu entgehen, habe der Verdächtige alle 2 Wochen seine Telefonnummer und alle 3 Monate sogar seine Identität geändert.
Ich wäre einfach keine gute Kriminelle. Das wäre mir einfach schon viel zu anstrengend.
Viel zu anstrengend, ja.
Alle 2 Wochen die Telefonnummer, alle 3 Monate die Identität ändern. Da weiß ich doch irgendwann nicht mehr, wer ich bin gerade.
Ja, und wie viele falsche Bärte muss der sich besorgen?
Ja, also was glaubst du, wie lange ich schon meine Handynummer habe, seit wie vielen Jahren? Einfach nur, weil ich, also würde mich völlig überfordern, das zu ändern und allen Bescheid zu sagen. Ja, gut, okay.
Definitiv.
Gut, dass ich nicht kriminell bin.
Finde ich auch.
Ich bin deswegen auch unschuldig beim nächsten Thema, über das wir jetzt sprechen. Aber es gibt nämlich neben dem Anschlagsversuch in Leipzig, über den wir eben gesprochen haben, noch etwas, was die Ermittler seit gestern beschäftigt.
Es hat nämlich einen Sabotageversuch gegeben an einem Umspannwerk in Brandenburg, genauer gesagt in Turnow-Preilack.
Da sind Sprengvorrichtungen gefunden worden. Einige sind sogar auch explodiert. Auch hier ist wirklich von einem Anschlagsversuch die Rede, diesmal auf die Stromversorgung. Wichtig, es ist auch hier niemand verletzt worden und der Strom ist auch nicht ausgefallen, glücklicherweise. Trotzdem wird das jetzt nicht als Lappalie gewertet, sondern die Behörden nehmen das sehr ernst. Und wir sagen euch mal, was bisher bekannt ist und was nicht.
Also es wurden gestern Sprengvorrichtungen gefunden. Mittlerweile wird davon so Flugkörpern gesprochen, die wohl aussehen wie Silvesterraketen. Und die sollten wohl in die Hochspannungsleitungen fliegen und da einen Kurzschluss verursachen. Das hat in 2 Fällen auch geklappt. Es wurden aber noch andere von diesen Sprengvorrichtungen gefunden. Gestern hieß es sogar im zweistelligen Bereich. Die sind entweder nicht gezündet worden oder haben ihr Ziel einfach nicht getroffen.
So, ich war in Physik jetzt nicht so die Leuchte, deswegen musste ich erstmal nachgucken, was ein Umspannwerk eigentlich genau ist. Und dazu müsst ihr wissen, dass das Umspannwerk zusammenhängt mit dem Braunkohlekraftwerk Jenschwalde. Das ist da auch ganz in der Nähe in Brandenburg. Und in diesem Kraftwerk wird Strom erzeugt, und zwar wirklich nicht wenig. Also das versorgt hunderttausende Haushalte in Brandenburg und auch in Sachsen mit Strom. Und in dem Umspannwerk wird der Strom dann so umgewandelt, dass er auch in der richtigen Spannung zu uns nach Hause transportiert und genutzt werden kann.
Und dieser Anschlagsversuch, wie es Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke nennt, der sollte eben vermutlich einen Stromausfall verursachen. Das hat aber nicht geklappt. Die Leitung war nur kurz unterbrochen. Das hatte keine weiteren Auswirkungen.
Weil die Leitung sich automatisch abgeschaltet hat und weil dann direkt auf eine andere Leitung sozusagen umgestellt werden konnte. Und auch, weil es gestern ein sonniger und windiger Tag war. Da ist also Strom aus anderen Quellen noch dazugekommen und somit war zu keinem Zeitpunkt irgendwie die Stromversorgung gefährdet.
Was noch völlig unklar ist, ist, wer dahinter steckt. Also es hat ja in der Vergangenheit immer mal wieder so Anschläge auf die Infrastruktur gegeben. Anfang des Jahres, erinnert ihr euch vielleicht noch dran, gab es einen riesigen Stromausfall in Berlin oder vor ein paar Wochen Brandanschläge auf Bahnstrecken. Ob diese ganzen Fälle zusammenhängen, ist auch total unklar, aber es kommt halt im Moment schon häufiger vor und macht der Politik natürlich auch Sorgen. Das hat Brandenburgs Ministerpräsident Woidke gesagt.
In der Vergangenheit sind solche Sabotageanschläge auf die Infrastruktur ja häufig Linksextremisten zugeordnet worden. Teilweise gab es ja auch Bekennerschreiben und so. Aber da ist die Polizei in diesem Fall jetzt wohl eher vorsichtig. Laut Terrorismusexperten werde die Polizei jetzt aber viele Fingerabdrücke und DNA-Spuren finden und dann in alle Richtungen ermitteln.
So viel zu diesem Fall. Kurz bevor wir mit der Aufzeichnung für diese Folge angefangen haben, kam noch die Meldung, dass es in einem Umspannwerk in Bergheim, das ist ja in der Nähe von dir, Annika, auch einen möglichen Anschlag gegeben hat. Da sind nach einem Kurzschluss mehrere Leitungen ausgefallen.
Auch hier ist die Stromversorgung gesichert. Niemand muss jetzt im Dunkeln sitzen. Aber die Polizei sagt, dass sie nicht von einem technischen Defekt ausgeht, sondern von einer vorsätzlichen Tat. Da wissen wir aber auch noch nicht mehr zu. Das ist der Stand von heute Morgen um 5 Uhr. Und wenn es was Neues gibt, dann hört ihr das natürlich bei uns. Und die Kolleginnen und Kollegen auf tagesschau.de, die halten euch auch auf dem Laufenden dazu.
Jetzt wird's leichter, versprochen. Wir gehen aufs Fahrrad. Und wenn ich in Hannover durch meinen wunderschönen Stadtwald radel, dann freue ich mich immer über die top ausgebauten Fahrradwege, die es da so gibt. Es ist mit so einem Stadtrad natürlich auch viel angenehmer als so eine Ruckelpiste über Baumwurzeln. Aber wer dagegen Mountainbike hat, ne, der freut sich vermutlich mehr über so richtige Trailwege, die andere am besten natürlich auch schon getestet haben und dann online empfehlen können.
Ja, über so Empfehlungen freuen sich ja andere Sportlerinnen und Sportler immer, sehr klar. Klar. Aber es gibt ja immer noch Regeln und es ist in jedem Bundesland, ich wusste das vorher auch nicht, anders geregelt, wo Mountainbiker offiziell lang dürfen und wo nicht. Und in Hessen gibt es seit einigen Monaten auch ein neues Waldgesetz, das Waldbesitzern sogar erlaubt, diese online geteilten Mountainbike-Strecken löschen zu lassen, weil sich ja eben auch viele drüber ärgern, wenn Radfahrer so durchs Gelände preschen und da unterwegs sind, wo auch Spaziergänger unterwegs sind.
In Hessen haben die Waldbesitzer sozusagen die Macht über ihren eigenen Wald zurückbekommen, könnte man sagen. Da müssen Mountainbiker erst ihr Okay einholen, bevor sie online irgendwelche Strecken teilen dürfen. Und wer dagegen verstößt, das nicht macht, der riskiert dann eine Strafe. Und das findet sogar auch so mancher Mountainbiker selbst gut, aus Naturschutzgründen, so wie Markus Phil vom Deutschen Alpenverein. Aber das neue Waldgesetz in Hessen, das hat seiner Meinung nach auch einen Haken.
Kritisch sehen wir da ein bisschen dran die Umsetzung in der Praxis, weil für uns bedeutet das ja, dass wenn wir eine Tour planen, wenn wir eine Tour fahren und die danach posten, dass wir möglicherweise mit diesem Gesetz da in Konflikt kommen und dass es dann möglicherweise zu einer Anzeige kommen könnte, weil man sieht den Weg ja nicht an, ob der jetzt die Kriterien von, sag ich mal, ist der fahrbar? Ja, aber ist der von dem Waldbesitzer freigegeben? Nein.
Das ist nämlich auch noch so ein Aspekt. Also die Frage, erfüllt der Waldweg die Kriterien als Mountainbike-Strecke oder nicht? Also da müsste man dann erstmal eigentlich das zuständige Forstamt fragen. Also irgendwie super umständlich das Ganze.
Total.
Jemand wie Christian Raupach vom Hessischen Waldbesitzerverband findet das neue Gesetz dagegen ziemlich gut.
Der Waldeigentümer will seinen Wald selber bewirtschaften können und entscheiden, wo Wege sein dürfen, wo nicht. Wo Ruhezonen sind für Wild, wo naturschutzsensible Bereiche sind, wo Holz gefällt wird, wo Kulturen sind. Und deswegen, wenn Wege ohne seine Zustimmung angelegt worden sind, muss er das Recht haben, die auch zu entfernen.
Und deswegen könnten die Waldbesitzer jetzt die Betreiber der App eben auffordern, den Weg dann auch wirklich aus der App rauszunehmen. So, und wer dann trotzdem über Strecken fährt, die zwar irgendwie online stehen, aber illegal sind, riskiert zum Beispiel bei mir in NRW mehrere 10.000 Euro Strafe.
Würde ich mir zweimal überlegen dann. Damit beide Seiten, also Waldbesitzer und Mountainbiker, aber irgendwie übereinkommen, gibt es teilweise auch schon Lösungen. In meiner Heimatregion Osnabrück gibt es den Dörenberg und da haben Mountainbiker zusammen mit den Landesforsten legale Trails bestimmt und die wurden auch richtig angelegt. Das bezieht sich dann allerdings auf Teile von Wäldern, die in öffentlicher Hand sind, also mit privaten Waldbesitzern wird da noch verhandelt.
In Rheinland-Pfalz und Hessen hat man auch gute Erfahrungen mit legalen Mountainbike-Trails gemacht, genau wie in den Bayerischen Alpen. Da bietet sich das ja auch richtig an, ne? Und Berlin hat es sich ganz einfach gemacht, da dürfen alle Waldwege auch von Radfahrerinnen und Radfahrern genutzt werden.
Irgendwie harte Folge heute, oder?
Ja, total. Sabotage hier,
ehrlich.
Sabotage da.
Genau, Stromausfall. Und wenn ihr euch einfach mal komplett abschotten wollt von der Welt und diesen ganzen Nachrichten, dann empfehlen wir euch die Insel Helgoland. Und zwar vom 16. bis 18. September. Da werden nämlich zeitweise Strom und Internet abgeschaltet, weil das Seekabel, das für Strom und Internet auf der Insel gebraucht wird, verlegt wird.
Das Ganze ist nötig, weil das Kabel jetzt häufiger freigespült wurde, weil es zu nah am Strand liegt. Und es soll jetzt ins Landesinnere verlegt werden, damit das eben nicht mehr so leicht passiert.
Und diese Verlegung selbst dauert eben auch eine Weile, weil es von Flut und Ebbe abhängt, wann man gut an dieses Kabel rankommt und damit arbeiten kann.
Ich finde das so wild, ne? Ich finde die Vorstellung so wild, dass es ein einziges Kabel gibt, das dafür zuständig ist, diese Insel mit Strom und Internet zu versorgen. Das ist so geil. Mhm. Also ist klar, es ist natürlich ein ganz anderes Kabel als das, mit dem ich mein Handy anschließe, ne?
Aber es ist, hoffentlich.
Aber es ist ein Kabel. Ich finde ja. Diese Vorstellung ist so wild.
Eine Insel mit zwei Bergen und ein einziges Kabel.
Und einem Kabel, richtig.
Ja, in der Zeit soll die Insel dann mit Dieselaggregaten versorgt werden. Trotzdem wird es am September auf Helgoland wirklich keine Verbindung für Internet, Mobilfunk und Festnetz geben.
Ja, nicht
und
den ganzen September,
Stunden.
Am 17.
Ja,
September.
Nur den 17., ja.
Horror, 10 Stunden. 10 Stunden ohne Internet, Mobilfunk, Festnetz. Ey, mein handysüchtiges Gehirn würde das nicht aushalten. Glaube ich
ja, im
nicht.
Ersten Moment meint es auch, glaube ich. Aber dann irgendwann setzt die Entspannung ja auch ein.
Mit Eiergrock.
Also, Solltet ihr euch Mitte September auf Helgoland befinden, hier schon mal die Erinnerung, kümmert euch frühzeitig drum, wenn ihr Nachrichten hören möchtet, euch die aktuelle 15-Minuten-Folge runterzuladen. Nicht, dass ihr dann im Dunkeln sitzen und uns nicht mal hören könnt, das wäre Katastrophe.
Furchtbar. Und so lange müsst ihr noch nicht mal warten. Wir sind nämlich morgen schon wieder für euch da, deswegen kommt gut durch diesen Mittwoch. Tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.